herzliches Willkommen zu meinem Podcast Leuchtturm sein, der Podcast für eine geborgene Kindheit. Meine Vision ist es, dass Kinder durch die Begleitung ihrer Bezugspersonen ein starkes Selbstwertgefühl entwickeln und darüber zu selbstbewussten, glücklichen und liebevollen Menschen heranwachsen. Mein Name ist Martina Stotz und als Doktorin der Pädagogik, Wissenschaftlerin im Bereich der Entwicklungs- und Familienpsychologie sowie als Erziehungs-, Familien- und Paarberaterin unterstütze ich Eltern durch meine Online-Kurse und in Beratungen. Ich vermittle vor allem ganz praktische und sofort umsetzbare Handlungsstrategien, die Eltern dabei helfen, selbstsicher und erziehungskompetent auf ihre Kinder zu reagieren. Schau gerne auch auf meinem Instagram-Profil vorbei und wenn du möchtest, sichere dir meine E-Books für 0 Euro zum Thema gewaltfrei Grenzen zeigen, Kinderängste begleiten sowie Bindung und Urvertrauen. Klicke einfach auf die Links in den Shownotes und hol dir die E-Books für 0 Euro. Danke, dass du da bist und meine Vision unterstützt. Sei dein Leuchtturm und darüber der Leuchtturm für dein Kind. Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema Kinder bei der digitalen Mediennutzung begleiten. Ich freue mich riesig, dass ich heute die Autorin Petra Trautwein zu Gast habe. Die hat ein wunderbares Buch geschrieben zu diesem Thema, das heißt Handyfrei. Und ich starte direkt rein. Allerdings würde ich mich riesig freuen, Petra, wenn du dich einmal noch kurz vorstellst für alle, die dich noch nicht kennen.
Ja, sehr gerne, liebe Martina. Danke für die Einladung. Ja, du hast es schon gesagt, ich bin Autorin, weil ich sag voller Stolz sogar Spiegel-Bestseller-Autorin. Das Buch ist nämlich so brisant, dass es auf Anhieb auf dem Platz 10 der Bestsellerliste gelandet ist. Und das zeigt schon, wie wichtig dieses Thema ist. Ich habe jetzt 10 Jahre lang Familien begleitet rund um die Themen Schule und Lernen und habe dann vor 2 Jahren ungefähr gemerkt, dass das Handy da sehr, sehr stark Einzug hält und dass ich halte mittlerweile das Handy oder die Bildschirme Ursache Nummer 1 bei Schulschwierigkeiten und auch bei Verhaltensauffälligkeiten. Und dann habe ich ganz viel gelernt, was ich nicht wusste und dachte mir, das müssen die Eltern auch wissen. Also wie funktioniert das Gehirn? Was kann ich denn überhaupt tun? Und warum bin ich überhaupt nicht ohnmächtig bei dem Thema? Das war mir ganz, ganz wichtig.
Ja, das zeigt sich auch in deinem Buch, das ich von Herzen empfehlen möchte. Da gehen wir später auch nochmal drauf ein. Nur wir starten jetzt direkt mit so ein paar Fragen, die mich auch immer wieder erreichen und die auch ich nochmal ganz interessant finde aus meiner fachlichen Sicht. Die aktuelle OECD-Studie zeigt ja, dass Kinder und Jugendliche immer früher und immer länger vor Bildschirmen sitzen. Du sagst allerdings, Medien seien oft nicht das eigentliche Problem, so steht es in deinem Buch, sondern das Symptom. Wofür genau ist denn übermäßige Bildschirmnutzung aus deiner Sicht ein Symptom?
Also wir müssen ja schauen, dass die Kinder nicht ans Handy gehen, weil sie Bildschirme gut finden, sondern die suchen ja dort irgendwas. Ich habe das in meinem Buch die 5 Zauberkräfte genannt und im Grunde sind es Bedürfnisse, die jeder Mensch hat. Gesehen werden, erfolgreich sein, Zugehörigkeit empfinden, aber auch Entspannung und deswegen gehen die Kinder ja an die Bildschirme. Und jetzt wird es ein bisschen ungemütlich für die Eltern, weil wir müssen halt dann einfach sagen, wenn sie das an den Bildschirmen suchen, auch wenn uns das nicht gefällt, dann scheinen sie das im echten Leben zumindest nicht ausreichend zu finden. Ich will jetzt nicht sagen, dass Eltern ihren Kindern gar nichts von diesen Bedürfnissen geben, aber die sind offenbar größer als das, was sie im echten Leben finden. Und wir Eltern sind natürlich alle sehr beschäftigt und manchmal übersehen wir da auch, dass ein Kind einfach gerade mehr Zugehörigkeit braucht, mehr Entspannung oder auch mehr Erfolg. In der Schule ist es ja oft ganz schwierig, wenn dann die Lehrer streng sind, die Noten nicht passen. Dann fühlen sie sich nicht erfolgreich und suchen das einfach woanders. Und das fällt uns Eltern nicht immer gleich auf. Und deswegen sage ich, das ist ein Symptom, da dürfen wir hingucken, das dürfen wir ernst nehmen. Und wenn der Mediengenuss halt viel zu hoch ist, dann wirklich hingehen und überlegen, man kann Bedürfnisse ja nicht nur online befriedigen. Ne? Wie kriegen wir die
denn? Das Gemeine ist halt, dass halt diese virtuelle Welt, auch gerade in dieser Gaming-Welt, oder auch natürlich in unterschiedlichsten Kinderserien oder auch Filmen, dass natürlich diese virtuelle Welt so spannend ist und vor allem so viele Bedürfnisse gleichzeitig vermeintlich erfüllt. Das ist ja auch das, warum Kinder so schnell davon süchtig werden können. Genau. Oder dass wir
Deswegen, die reale Welt ist natürlich im Verhältnis, wenn ich jetzt in so einer völlig abgespaceden, sage ich jetzt mal, Online-Spielwelt bin, natürlich im Verhältnis auch ein bisschen langweilig. Ja, und das ist ja genau das Gefährliche, dass wir uns das auch bewusst machen als Eltern, was eigentlich die virtuelle Welt bietet im Vergleich zur realen Welt. Das finde ich schon auch manchmal richtig schockierend, wie die Spiele auch aufgebaut sind. Arbeiten ja Psychologen mit, dass auch die Kinder dann darüber wirklich süchtig werden. Das ist ja furchtbar.
Genau, also genau darum geht es. Die Kinder können nichts dafür. Die Spiele, die Apps, die Social-Media-Anwendungen, das ist alles von Psychologen, von Neurologen und von Programmierern genauso programmiert, dass wir immer mehr Zeit damit verbringen sollen, weil das ja ihr Geschäftsmodell ist. Das muss man ganz klar sagen. Ich habe neulich mit einem Papa diskutiert und der hat gesagt, eigentlich sind das Drogendealer, ne? Also man könnte das schon so sagen. Die machen unsere Kinder und uns süchtig. Die Kinder sind deswegen anfälliger, weil sie halt mitten in der Hirnentwicklung drin sind, in der Pubertät im Normalfall, also so zwischen 12 und 17 ist einfach ein ganz großer Umbruch im Gehirn. Da sind sie auch anfälliger für Süchte als Erwachsene. Und wenn wir jetzt schon mal überlegen, wie schwer es uns manchmal fällt, das Handy aus der Hand zu legen, dann können wir uns vorstellen, wie schwer das für unsere Kinder sein kann.
Genau, und dann sind Kinder ja auch sehr unterschiedlich. Also es ist bei Erwachsenen ja auch nicht anders. Die einen haben mehr Suchtpotenzial als die anderen. Ja, es gibt Kinder, die sagen, ach, ich gehe viel lieber raus zum Basketballspiel mit meinem Freund. Und das nächste Kind würde immer die virtuelle Welt bevorzugen. Ja, das finde ich auch total spannend, wenn ich so an meine Zeit mit den Kindern denke, wie unterschiedlich Kinder da auch sein können.
Das hat so ein bisschen mit der ganzen Pandemie angefangen, dass wir da einfach sehr viel online gemacht haben und manche Kinder haben sich da sehr dran gewöhnt. Und gerade wenn sie im echten Leben ein bisschen Schwierigkeiten haben mit dem Selbstvertrauen, damit Freunde zu finden oder sowas, dann ist die Gefahr, dass leichter, wie du ja am Eingangs schon gesagt hast, ist es online viel leichter, da muss ich mit niemand diskutieren, da muss ich mir keine blöden Kommentare von meinem Freund oder meiner Freundin anhören. Und diese Kinder rutschen dann natürlich noch mal schneller ab in so eine Dauerberieselung, weil es einfach ist, ne?
Das heißt, auch die Erfolgserlebnisse, die Kinder brauchen, auch der Blick auf die Ressourcen des Kindes, welche Stärken hat das Kind, damit es auch im realen Leben mehr Erfolge sammeln kann, das ist ein ganz wichtiger Bereich. Oder wenn wir gut vorbeugen wollen und präventiv arbeiten wollen.
Genau, weil wenn die Bedürfnisse alle offline befriedigt, also ich will jetzt nicht sagen, dann geht man gar nicht ans Handy, logisch. Ne? Man möchte ja auch ein bisschen vielleicht chatten, was ausmachen. Die Älteren auf Social Media gehen. Aber ich finde, wir Eltern sollten schon drauf schauen, weil sie so wehrlos sind, in diese süchtig machenden Mechanismen reinzuschauen, dass wir einfach gucken, dass es nicht überhand nimmt, ne? Dass die Kinder Freunde haben, dass sie zum Sport gehen, dass die Schule so läuft, wie sie halt laufen soll. Es müssen nicht alles Musterschüler sein, aber dass sie ihre Hausaufgaben machen, dass sie nachts schlafen. Ich finde es auch ganz erschreckend. Es gibt so viele Studien, wo man dann sieht, wie wenig die Schulkinder nachts schlafen, weil nämlich immer das Handy daneben liegt und ständig irgendeine Nachricht kommt und man irgendwie online geht zwischendurch. Ne?
Ja, da ist so diese große Angst, was zu verpassen, nicht dazu zu gehören. Genau. Ja, und das Schlimme auch gerade, also ich kenne viele Jugendliche, die einfach auch YouTube durchsuchten, die ganze Nacht oder immer bei TikTok auch hängen oder dann Snapchatten die ganze Zeit, was auch immer gerade so ansteht, ja, dann, das ist ja genau dieses Problem, dass man davon auch nicht wegkommt, weil bei YouTube einem ja sofort dann das Nächste angezeigt wird. Ja, das kennt man ja selber auch, wenn man Serie guckt, diese Cliffhanger, da will man einfach weitermachen. Deswegen würdest du auch empfehlen, bei Teenagern noch darauf zu achten, dass das Handy nachts einfach aus dem Schlafzimmer raus ist.
Was definitiv, ist da so deine Haltung? Nicht nur bei Teenagern, bei der ganzen Familie. Also das sind so ein paar Regeln, die würde ich wirklich familienweit einführen. Kein Handy im Schlafzimmer nachts, wenn man schläft. Das ist einfach ungesund. Und es gibt auch Studien, dass das Handy im Flugmodus, wenn es da liegt, trotzdem eine Störung verursacht. Weil wir wissen, dass es da liegt, sind wir in so einer Hab-Acht-Stellung, weil wir wissen, es kann jetzt was reinkommen. Und dass der Flugmodus an ist, das hat unser Unterbewusstsein gar nicht mitbekommen und ist trotzdem deswegen eben nie in der richtigen Tiefschlafphase. Ne? Also Handys aus dem Schlafzimmer, kein Handy beim Essen, das finde ich zwei Regelungen, die müssten wirklich für alle Familien gelten. Ne?
Egal. Wenn wir jetzt schon bei so praktischen Ideen sind, hast du da denn noch weitere Ideen, Petra, was wir machen können, um Kinder wirklich zu schützen, um das gut vorzuleben, weil strikte Verbote in unserer jetzigen Welt, in der ja die digitale Welt einfach dazugehört, wir leben ja in einer digitalen Welt, das lässt sich ja nicht verhindern, ja. Was würdest du sagen, außer jetzt Schlafzimmer und Essen, was können Eltern dann noch umsetzen? Steht ja auch viel in deinem Buch, ja, da kann man tiefer einsteigen, genau. Nur vielleicht hast du noch ein paar Ideen.
Also ganz wichtig ist an der Stelle natürlich auch die Haltung der Eltern. Und da müssen wir einfach mal bei uns auch so ein bisschen hingucken. Klar, wir arbeiten und wir organisieren ein Leben für uns selber und für unsere Kinder und für unseren Partner vielleicht auch nochmal irgendwie mit oder für die Oma. Da sind wir sehr viel produktiv unterwegs. Wenn wir jetzt aber mal gucken, was unsere Kinder sehen, ist halt sehr oft, Mama oder Papa sind am Handy. Das heißt, erstens mal sich selber bewusst zu werden, wie oft bin ich am Handy. Und dann sagen mir in meinen Coachings die Frauen immer, ja, ich muss ja das organisieren und hier in der WhatsApp-Gruppe gucken. Und dann sage ich, gut, beobachtet euch mal eine Woche lang. Und dann merken die, auch wenn ich nur was nachschauen wollte, bin ich 10 Minuten später immer noch im Internet. Auch wenn ich nur mein Konto checken wollte, gucke ich immer noch mal bei Instagram vorbei. Und dass man da anfängt, sich selber bewusst zu werden und auch dafür selber mal zu sagen, okay, ich mache ein bisschen weniger. Und wenn ich viel arbeiten muss am Handy, dass ich dann meinem Kind auch sage, ich checke jetzt den Kontostand, ich gucke jetzt, wann die S-Bahn fährt. Weil das einfach, also man unterscheidet ja zwischen Produktivität und Berieseln lassen. Mhm. Und das, was blöd ist, ist das Berieseln lassen. Ne? Wenn man produktiv am Handy ist, ich meine, wir sind alle im 21. Jahrhundert, das wollen wir, das macht das Leben ja auch einfacher. Auch die Kinder dürfen Vokabeln lernen mit einem Handy, aber sie sollen halt nicht 3 Stunden auf Instagram rumhängen oder wie du sagst, die YouTube-Videos eins nach dem anderen angucken. Mhm. Also die Haltung der Eltern ist ganz, ganz wichtig. Und dann würde ich schon sagen, auch so einen Umgang in der Familie mal definieren. Wir schauen in unseren Coachings auch immer an, was ist mir denn als Familie wichtig? Wollen wir miteinander reden oder wollen wir uns anschweigen und jeder guckt in seinen Bildschirm? Mhm. Wollen wir eine Verlässlichkeit? Ist auch so ein Thema, weil ganz oft Kinder ja irgendwelche Sperren dann umgehen und dann darf man einfach mal drüber reden, wollen wir uns eigentlich aufeinander verlassen können? Weil das eine ist, dass die Kinder die YouTube-Sperre aufheben, das andere ist aber auch, dass sie schon gern hätten, wenn Mama sie vom Sport abholen soll, dass die Mama dann auch kommt. Ne? Und auch das ist Verlässlichkeit. Und ich bin immer dafür, dass man einfach da mal drüber spricht, du verlangst von mir bestimmt oder wünschst dir Dinge und ich wünsche mir von dir dann aber auch eine Verlässlichkeit. Und dazu gehört, dass man das nicht als Sport sieht, alle Sperren zu umgehen. Ne? Weil das ist ja für die Kinder, die gehen ja nicht her und sagen so, ich trick's jetzt die Mama aus. Sondern die wollen halt unbedingt dieses Handy oder diesen Bildschirm aktivieren. Aber wenn sie mal drüber nachdenken und wenn man ins Gespräch mit ihnen geht, dann kriegt man ganz andere Reaktionen. Und das finde ich halt sehr schön. Ne?
Ja, das ist total schön. Also ich begleite viele Familien, die zum Beispiel in den Ferien ganz häufig Smartphone frei machen. Oder zum Beispiel tagsüber zumindest Smartphone frei und dann gibt es eine Stunde, wo jeder seine Nachrichten checkt, ja, wenn man so gemeinsam als Familie auch im Urlaub ist. Was dann auch zur Folge hat, ist zum Beispiel die Geschwister in den Ferien plötzlich anfangen, wieder miteinander zu spielen, weil sie nicht der eine vorm Hörbuch oder der nächste vorm Bildschirm hängt, so ungefähr. Mhm. Ja, das ist ja so das Nächste, das ist auch für die ganzen Beziehungen, nicht nur für die Eltern-Kind-Beziehung, sondern ja diesen Zusammenhalt, diese Gemeinschaft in der Familie wirklich was bringt. Oder vielleicht auch am Wochenende zu sagen, es gibt einen handyfreien Tag. Und dann einfach auch mit den Kindern reinzuspüren und zu sagen, und wie war das jetzt? Und dann habe ich echt, also ganz viele Eltern, die auch sagen, meine Kinder mit 19 Jahren berichten, wie cool das war und wie viel Spaß das gemacht hat. Oder was ich auch spannend finde, dass ich habe lange mit Jugendlichen gearbeitet und die haben immer gesagt, ja, sie müssen das Handy auf jeden Fall wegmachen, wenn wir den Ausflug machen. Und dann gibt's halt eine Kiste, wo die Sachen eingesammelt werden und die Handys drin liegen, zum Beispiel im Schullandheim oder so. Und eigentlich sind die Teenager einem dankbar, wenn es so passiert. Also das finde ich auch immer spannend, was die Kinder das einem sogar rückmelden, dass sie das brauchen, dass es weggenommen wird. Und klar sind da auch wieder Teenies, sage ich mal, unterschiedlich. Und ich sage jetzt mal, der eine Teenie hat vielleicht einen Sport, wo er regelmäßig hingeht und sowieso alle Bedürfnisse schon erfüllt hat. Da finde ich das dann vielleicht auch weniger dramatisch. Nur wie du vorher am Anfang gesagt hast, wenn ich schon beobachte, das Kind zieht immer das Handy vor, dann sollte man da, finde ich, schon eben auch hingucken, ja, wenn das immer wichtiger ist.
Ja, wir sind ja auch soziale Wesen letztendlich und wir brauchen alle diese Kontakte. Und wenn ein Kind dann kaum, und es passiert tatsächlich immer häufiger, dass ein Kind kaum Freunde hat, kaum rausgeht, kaum zum Sport geht, dann wird es halt so ein bisschen kritisch. Da müssen wir einfach drauf gucken, ne? Und man sieht ja, in Österreich haben sie ja diese 21-Tage-Smartphone-Free-Challenge gemacht.
Ja, das
Die
war
Kinder
mega.
feedbacken alle, dass es ihnen wahnsinnig gut getan hat, dass sie sich freuen, dass sie miteinander spazieren gehen, dass sie miteinander Gesellschaftsspiele machen und, und. Wir versuchen immer in unseren Coachings so Rituale einzuführen. Und eine Familie, die hatte ein Kind, das ist 19 und das zweite, die ist so 15, also schon relativ große Kinder. Und
Ja.
die Mama hat sich getraut zu sagen, ich möchte gerne eine Stunde am Abend mit euch medienfrei und wir spielen Gesellschaftsspiele. Und die Kinder haben das mitgemacht, ja. Am Anfang war, alle haben so gesagt, ach, mit 19, da brauchst du doch dem nicht zu kommen. Die machen das alle mit und die spielen jeden Tag eine Stunde Spiele. Jetzt spielt nicht jeder gerne, aber der Nächste kocht oder geht spazieren, ja. Also man muss sich einfach auch mal den Kindern trauen, so einen Vorschlag zu machen und zu sagen, okay, wir machen jetzt einfach mal anders, ne?
Ja, total schön, das so zu hören. Ja, das hat mich auch ganz berührt, diese Interviewaussagen auch von den jungen Menschen. Das finde ich auch immer wieder so schön. Ich bin jetzt neulich durch München gelaufen, denn manchmal wird ja auch, sage ich mal, dieses Thema so ein bisschen ja, verteufelt, alle Jugendlichen. Es wird ja auch, finde ich, manchmal so ein bisschen generalisiert. Und dann bin ich so durch den Englischen Garten gelaufen und sehe diese ganzen jungen Menschen, die dort Volleyball spielen, die dort
Genau.
Spaß zusammen haben. Also es ist ja da, ja, also bei diesen jungen Menschen, ich sehe da auch so viel Potenzial. Und das finde ich auch immer so wichtig, auch mit diesem Blick drauf zu schauen, nicht nur zu sagen, alle Jugendlichen hängen da nur noch davor, ja, sondern wirklich auch diese Zuversicht zu haben, den Kindern das zuzutrauen, dass sie das auch wirklich mitmachen. Das, was du gerade so schön
Genau.
beschrieben hast. Diese Haltung brauchen wir, wenn wir tragen das ja auch ein Stück weit vor uns her, diese Haltung. Und wenn ich meinem Jugendlichen das schon nicht zutraue und schon sage, das würde nie funktionieren bei meinem 16-Jährigen, ja,
Genau.
dann spürt natürlich der 16-Jährige auch, dass die Mama das mir sowieso nicht zutraut. Ja, und das hat ganz viel mit innerer Haltung auch zu tun, was du vorher meintest, oder?
Genau. Und ich meine, sie brauchen einfach schon ein bisschen unsere Unterstützung. Und ich finde, das sind wir ihnen auch schuldig, denn wir haben sie ja vor das Handy und den Bildschirm gesetzt. Wir haben ihnen einen Vertrag gekauft. Wir haben ihnen das Gerät gekauft. Vielleicht, weil, oder ich hoffe mal, weil wir noch nicht so genau wussten, was wir eigentlich da tun. Die allermeisten sind ja da irgendwie reingeschlittert. Und man merkt dann erst ein paar Jahre später, was es eigentlich anrichtet. Wenn ich jetzt ein fünfjähriges Kind einmal vor dem Bildschirm parke und merke, das läuft gut und dann mache ich es immer wieder, dann darf ich in Wahrheit nicht mich aufregen, wenn er mit 10 aktiv selber nach dem Bildschirm fragt, weil er das eben so gewohnt ist, dass das so gemacht wird. Und jetzt kommen immer Eltern zu mir und sagen, aber jetzt ist doch eh schon zu spät. Und ich sage dann immer, nein, weißt du, wir können mit den Kindern auch drüber sprechen, wir haben jetzt was dazugelernt. Die Erfahrung zeigt uns, dass uns das nicht gut tut. Das war uns am Anfang einfach nicht klar. Jetzt
Genau, auch
wissen
Fehler
wir es.
eingestehen. Das finde ich so wichtig, auch
Genau.
zu sagen, ich habe mich da informiert und mir ist jetzt klar, dass ich dich da als Mama beschützen darf, zum Beispiel. Ja, das finde ich auch
Genau.
ganz wichtig. Wir sind ja auch keine Maschinen, die zu jeder Zeit alles richtig machen müssen.
Ich habe zu meinen Kindern auch gesagt, ihr habt damals mit 10 ein Handy bekommen, ich würde es euch heute nicht mehr geben, ich würde es euch erst mit 14 geben. Und dann haben sie ein bisschen geguckt, und gesagt, ja, ich habe dazugelernt und ich habe, also selbst Medienzeiten dann wieder zu kürzen, wenn man sagt, der 16-Jährige hat jetzt vielleicht 3 Stunden Medienzeit. Wenn ich jetzt aber weiß, dass ihm das nicht gut tut, und übrigens, wenn Kinder 3 Stunden am Bildschirm sind, dann erhöht sich das Depressionsrisiko um 61%. Das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen, ja? Und wir
Oh mein
haben
Gott.
viele Kinder, denen es nicht gut geht. Das heißt, wenn ich sowas lerne, dann möchte ich nicht mehr, dass mein Kind 3 Stunden am Handy ist, ne?
Ja, wenn ich ganz genau weiß, dass es einfach wirklich auch negative Auswirkungen haben kann.
Genau. Und
Ja.
das wusste ich vielleicht vorher gar nicht, ne?
Kannst du das noch mal sagen, das Studienergebnis?
Ja, also wenn Kinder Kinder und Jugendliche 3 Stunden täglich am Handy sind, erhöht sich das Depressionsrisiko um 61%. Mhm. Das hat der österreichische Standard gemeldet und das finde ich wirklich bedenklich. Mhm. Vor allem, wenn man gleichzeitig weiß, dass der durchschnittliche deutsche Jugendliche 7 Stunden online ist, da sind die eigentlich alle depressionsgefährdet und wir brauchen uns nicht so richtig wundern, wie vielen Kindern es echt nicht gut geht. Ne?
Ja, und dann kommt natürlich noch hinzu, was machen die am Handy? Also ich denke, das spielt da auch noch rein. Das ist immer wichtig, finde ich, auch bei solchen Studien da nochmal genau zu gucken, auch um was ging es genau, ja, und es kann natürlich auch sein, dass ein Kind 3 Stunden was sehr Produktives macht, was Kreatives macht oder im Austausch ist, das ist wahrscheinlich das ganz anderes, als wenn das Kind einfach stupide, wie du vorher sagst, nichts Produktives tut, gell? Ich glaube, darum geht es vor allem.
Wobei, wenn wir mal genau hingucken, machen die wenigsten Kinder 7 Stunden was Produktives, ne? Also wenn die Zeiten so hoch sind, dann ist einfach immer viel daddeln, sage ich immer, mit dabei und berieseln lassen und passiv sein. Wenn die 1 oder 2 Stunden am Handy sind, dann kann das funktionieren, wenn das ganze Leben drumherum gut funktioniert und sie können das wegstecken, dann können die einen Kinder das gut. Mhm. Wenn ich aber zum Beispiel ein Kind habe, das sich eh schwer tut mit der Konzentration, weil es vielleicht in Richtung ADHS oder so geht, dann braucht es noch weniger Medienzeit, weil es es einfach nicht verarbeiten kann, diese Reizüberflutung.
Absolut, ne? Es ist auch so wichtig, nochmal auf Kinder mit besonderen Bedürfnissen auch zu gucken, die dann ohnehin schon eine ganz andere genetische Disposition mitbringen.
Genau.
Ja, dass wir die auch in besonderem Maße dann nochmal schützen und eben auch immer zu schauen, wie reagiert mein Kind auch auf diese Mediennutzung. Ich finde, das ist auch immer nochmal so ein wichtiger Punkt, dass wir genau gucken, was passiert bei meinem Kind. Ist es vielleicht müde tagsüber? Wirkt es unkonzentriert? Kann sich Sachen nicht mehr merken? Das ist ja bei Erwachsenen auch so, dass die einfach dann auch sich teilweise nicht mehr konzentrieren können, weil sie einfach so viel Medienzeit haben.
Und auch wird es aggressiv? Wie kann es mit seinen Emotionen umgehen? Das ist ja eigentlich ein Anzeichen, das sehr schnell passiert. Also wenn ich dann zu meinem Kind sage, leg mal bitte das Handy weg und dann geht echt ein Kampf los, dann muss man hingucken. Ne?
Ja, total. Ja, es ist wichtig, das auch so klar zu benennen. Jetzt fragen sich ja viele Eltern, Petra, wann ist denn der richtige Zeitpunkt für das erste Smartphone? Gibt es aus deiner Sicht da überhaupt ein ideales Alter oder was sagst du dazu?
Also ich bin mittlerweile, habe ich gerade schon angedeutet, wirklich sehr dafür, vor 14 kein eigenes Smartphone. Und wenn ein Kind einen längeren Schulweg hat und die Mama möchte es erreichen können, dann muss man eigentlich notfalls halt so ein Tastenhandy kaufen, ja, dass man einfach telefonieren kann, aber eben kein Smartphone hat. Das heißt jetzt auch nicht, dass die niemals an ein Smartphone dürfen. Die dürfen mit der Oma FaceTimen, wenn die weiter weg wohnen. Da können sie aber das Handy der Eltern ja natürlich auch mal phasenweise nutzen. Die dürfen auch mal irgendwas gucken oder mal irgendwas spielen, aber sie haben halt nicht 24 Stunden täglich, 7 Tage die Woche einen eigenen Bildschirm bei sich. Ja. Ne? Weil das ist halt das landet Wichtige. Ja dann also in der Hosentasche.
Ja, und vor allem, das ist darüber entsteht ja auch dieser Suchtraum. Ja, wenn ich zum Beispiel auch meinem Kind eine Konsole ins Kinderzimmer stelle, ja, auch das ist total spannend. Ich habe das jetzt mit meinen ganzen Studentinnen in der Akademie, habe ich mir das Thema auch hoch und runter. Und da haben jetzt auch ein paar berichtet, sie haben jetzt die Konsole im Keller, wo es kalt und dunkel ist und zack, spielen die Kinder weniger. Ja, das ist total spannend, ja, weil wenn ich das natürlich an den schönsten, gemütlichsten Ort stelle, auch das spielt zum Beispiel eine Rolle. Das finde ich auch ganz spannend.
Klar, also das kennen wir ja auch vom Fernseher früher, wobei ich jetzt, denn das muss ich vielleicht auch nochmal dazu sagen, den Fernseher nicht mit Bildschirmzeit gleichsetzen möchte, weil wenn ich im Fernsehen einen altersgerechten Film angucke, wenn die dann Pippi Langstrumpf, Philipp will's wissen und Tobi, Checker Tobi angucken, ja. Da ist die Dopamin-Geschichte eine andere, da ist eine Reizüberflutung eine ganz andere. Und ich sage sogar, wenn Kinder zu viel am Bildschirm sind, mach doch stattdessen mal einen Familienfernsehabend, weil da sitzen dann 3, 4, 5 Leute auf der Couch, sprechen miteinander, kochen sich vielleicht was. Das ist was total anderes, wenn jeder alleine in seinen Bildschirm starrt. Ne?
Ja, also auch total das kann wichtiger Tipp, dass einfach auch darüber dann andere Bedürfnisse noch mit erfüllt werden. Das ist ganz schön.
Genau, und kann das ist vielleicht auch ein schöner Einstieg, wenn ein Kind sagt, ich brauche das aber. Okay, dann gucken wir zusammen mal einen Fernsehfilm an.
Ja. Du sagst in deinem Buch, wir brauchen mehr Pippis als Annikas. Was hat denn dieser Satz eigentlich mit Mediennutzung zu tun?
Naja, das ist so, das ist mein generelles Motto, also insgesamt, ja, wir dürfen unsere Kinder ein bisschen mehr Pipi zutrauen, die dürfen auch ein bisschen wilder sein, die dürfen ein bisschen unterschiedlicher sein, die müssen nicht funktionieren. Für mich funktioniert Annika auch sehr stark und ich merke es halt immer
Alle
bei
Annika,
meinem
die gerade zuhören, es ist nicht gegen euch gerichtet.
Genau. Und für mich ist es halt einfach so, wir wünschen uns immer diese Pippis, aber wir verhalten uns als Mamas und Papas ganz oft so, dass wir dann doch übervorsichtig sind, dass wir ihnen nicht doch einfach was zutrauen und sie rennen lassen. Also Pippi braucht gar kein Handy, weil die so viel zu tun hat und so viele Erlebnisse hat, dass der bestimmt nie langweilig wird. Ne? Mal ganz abgesehen davon, dass es natürlich noch keins gab. Ja?
Das heißt, da geht es auch ein Stück weit darum, einfach ein erfahrungsreiches Umfeld für die Kinder auch zu schaffen, dass es ihnen nicht so langweilig wird, dass das Bedürfnis nach Abenteuer, nach Gemeinschaft, nach Zugehörigkeit anderweitig erfüllt wird, wie du anfangs schon beschrieben hast.
Ja, und auch sie in ihrer Individualität zu sehen. Jeder Mensch ist anders. Und der eine, also ich mag zum Beispiel auch diese ganzen Diagnosen deswegen gar nicht. Der eine bewegt sich halt mehr und dann sagen wir, er hat ADHS. Aber mit dem, wenn ich mit diesem Kind umgehe und gucke, was braucht es denn für spezielle Geschichten oder wie kann ich ihm helfen, dann ist es einfach ein Kind, das sich mehr bewegt und fertig oder nicht so gut konzentrieren kann. Und dann helfe ich ihm dabei. Und das nächste, das ist vielleicht verträumt oder das eine kann Mathe, das andere kann kochen. Ja, also wir sind alle so unterschiedlich und dürfen wir uns bitte in all unseren Qualitäten und Potenzialen sehen und nicht nur an dem, was zum Beispiel auf dem Schulzeugnis steht. Ne?
Ja, das ist so wichtig. Ja, total. Jetzt warst du ja seit vielen, vielen Jahren beschäftigst du dich ja mit dem Thema Medien und Lernen und was im kindlichen Gehirn passiert, wenn ständig digitale Reize zur Normalität werden. Welche Folgen hat das denn wirklich ganz konkret auf Konzentration, Motivation und Frustrationstoleranz?
Wir haben es vorhin schon ein bisschen angerissen. Also dadurch, dass ich ständig hin und her springe zwischen diesen Bildern, weil das ist einfach alles schnell, fehlt der Fokus, ja. Dann die Motivation sinkt, weil das echte Leben so langweilig ist im Vergleich zu dem, was ich am Bildschirm erlebe. Also wer möchte denn Hausaufgaben machen und 15 französische Vokabeln durchkonjugieren, wenn ich stattdessen irgendwelche schnellen Reize auf meinem Bildschirm haben kann? Das ist einfach so. Oder wer möchte auf den Berg steigen noch? Na, also früher war das so, hinter jeder Kurve konnte man irgendwie gucken, kommt es hoch und die Kinder sind mitgegangen. Heute ist es einfach alles sterbenslangweilig. Und da müssen wir als Eltern auch ein bisschen aushalten, diese Langeweile, da müssen sie durch und drüber. Also das ist das, was Kreativität dann auch wieder entstehen lässt. Verhaltensauffälligkeiten, weil der Frust so schnell kommt, wenn ich das Handy nicht kriege, weil ich dann auch keine Erfolgserlebnisse vielleicht habe, dann ist es für Kinder immer schwieriger, mit ihren Emotionen gut klarzukommen. Also es sind ganz viele Dinge, die da mit reinspielen und die wirklich, wirklich wichtig sind. Und ich persönlich glaube, dass das Handy auch die Ursache ist für alle Schulschwierigkeiten und auch so für Verhaltensauffälligkeiten, die dann Familien wirklich stressen. Na, wo man dann einfach mal hingucken muss, warum, also Wutanfälle nehmen immer mehr zu und solche Dinge, da muss man einfach mal hingucken.
Es kann
Wie
auf
lang
jeden
ist
Fall
denn dann
auch
wirklich
eine
die
Ursache
Medienzeit?
sein, ja, das stimmt. Also mir ist auch so aufgefallen, das ist also digitale Mediennutzung ist ein großer Faktor, auch der Schlafmangel, natürlich können es auch gesundheitliche Faktoren sein, das kann natürlich alles sehr multiple Ursachen können das sein, nur ist auf jeden Fall, finde ich, auch die digitale Mediennutzung ein Aspekt, den wir auch immer, auch als pädagogische Fachkraft, finde ich, mitdenken dürfen.
Unbedingt, ja, unbedingt. Ja, genau. Und die Frage, wenn ich irgendwie nicht weiterkomme, weil irgendein Problem sich darstellt und irgendwie sich gar nicht auflöst, dann frage ich immer mal nach der Medienzeit. Und je nachdem, wie die Antwort ist, dann reduziert man die mal und schaut, was passiert. Ich hatte schon vor 8 oder 9 Jahren mal einen Viertklässler-Jungen, der einfach nicht gelernt hat. Und wir haben die Medienzeit auf 1/2 Stunde reduziert und damit war das Coaching durch. Das war schon alles, was dieses Kind gebraucht hat. Und da denke ich mir, wenn es so einfach ist, ne? Also klar, so einfach im Sinne von, wir haben ein einfaches Mittel und so schwierig im Sinne von, das müssen die Eltern dann durchsetzen und mit das Kind auch begleiten, damit es da durchgehen kann, klar. Aber es ist eigentlich nicht schwierig, ne?
Ja, viele Eltern ist es tatsächlich schwierig, glaube ich, im Alltag, weil es sich eben schon so verfestigt hat. Und wir wissen ja selbst, wie schwer es ist, alte Gewohnheiten über Bord zu werfen, das geht uns Erwachsenen ja schon so. Und dann ist es natürlich auch schwer, standhaft zu bleiben. Also da habe ich auch ganz viel Beratung einfach zum Thema standhaft bleiben, in der Liebe bleiben, das mit einer liebevollen Haltung machen. Das braucht einfach natürlich dann sehr viel Kraft. Und deswegen empfehle ich auch immer, solche Gewohnheiten zu verändern, wenn man die Kraft gerade aufbringen kann. Vielleicht dann in den Ferien anzufangen oder wenn man selbst Urlaub hat oder ja, sich einfach die Zeit auch dann zu nehmen, wenn man weiß, jetzt in dieser Verfassung kann ich das auch durchstehen und durchhalten.
Ja, und sich einfach auch dann mal begleiten lassen. Wenn das krass ist mit den Kindern, dann brauche ich einfach jemand, der mir sagt, oh je, jetzt gab es aber so einen Krach, als ich das Handy wegnehmen wollte. Und dann brauche ich jemanden, der sagt, bitte geh trotzdem weiter, es war genau richtig. Ne? Ja, ist es zum Wohl des Kindes, ja oder nein? Geht es dem Kind nachher besser, ja oder nein? Und dann bleibt dabei. Ne? Und da brauchen die Mamas und die Papas manchmal auch echt Zuspruch, weil es natürlich nicht lustig ist zu sehen, dass das eigene Kind dann doch ein bisschen leiden muss, während es da durchgeht. Ne?
Das stimmt, ja. Oh, ich könnte noch stundenlang mit dir weitersprechen, Petra. Ich würde dir oder möchte euch jetzt von ganzem Herzen noch unbedingt dein Buch empfehlen, weil da gibt es noch ganz viele praktische Tipps. Auch es ist ganz fundiert geschrieben, nicht umsonst ein Spiegel-Bestseller. Den Link zum Buch findet ihr natürlich in den Shownotes. Ich bin ganz dankbar, dass du da warst. Gibt es denn eine kleine Sache, einen Satz, den du Eltern gerne zum Abschluss noch mitgeben möchtest?
Ja, traut euch, was zu unternehmen. Habt keine Angst, dass eure Kinder irgendwie ausgeschlossen werden, leiden oder auch keine Angst vor dem Streit. Da kann man durchgehen und danach wird es alles viel leichter und wunderbar.
Vielen, vielen Dank, liebe Petra, auch für dieses wertvolle Buch, ja, wo du die Kinder ja wahnsinnig schützt auch und die Eltern ermutigst und stärkst. Das ist auch so ein Buch voller Empowerment und danke, dass du heute da warst. Danke für deine Zeit, Petra.
Ich danke für die Einladung. Es hat mir riesen Spaß gemacht.
Das freut mich. Und da wir ja über das Thema Schule gesprochen haben, es gibt gerade aktuell meine Audioaufzeichnung zur bedürfnisorientierten Einschulung. Also für alle, die gerade ein Kind haben, das in die Schule kommt und die ihr Kind zum Schulstart und auch im ersten Schuljahr liebevoll begleiten möchten, da kannst du gerne mal reinschauen. Es gibt gerade einen Rabatt auf meine Aufzeichnung. Das ist ein Impulsvertrag von 2,5 Stunden und ich gebe noch Antworten auf viele häufige Fragen und teile all mein Wissen, das ich so als Grundschullehrerin gesammelt habe, damit du gut vorbereitet bist für die Schulzeit. Nicht nur dein Kind, sondern vor allem auch du. Schau gerne rein, der Link ist auch in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge, ihr Lieben. Tschüss!